es darum geht, die menschlichen Werte aufrechtzuerhalten und zu verteidigen und dafür einzustehen und dafür zu sorgen, dass dieses menschliche Miteinander nicht verloren geht. Diese Empathie dem Mitmenschen gegenüber, dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft, der ganz stark davon lebt, dass wir eine diverse Gesellschaft sind. Wir als Menschen, wir leben nur dadurch, dass wir miteinander leben können. Und dieses Miteinander, da gibt es ganz viele Beispiele, wo Firmen der Outdoor-Branche sich auch dafür einsetzen. Und da sollten wir uns, jeder Einzelne, auch dafür einsetzen, dass dieses Miteinander nicht verloren geht durch irgendwelche anderen Strömungen, die bei uns gerade so passieren, sondern dass wir uns gegenseitig das Menschsein erhalten und danach zu handeln. Und deswegen, glaube ich, sind wir als Branche da auch ganz gut aufgestellt.
Willkommen zu einer neuen Folge von Neue Horizonte, dem Podcast für Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche. Heute sprechen wir mit einer echten Schlüsselperson aus unserer Welt, Christian Schneidermeier. 13 Jahre lang prägte er als Geschäftsführer die Marke Orthovox, bekannt für Produktsicherheit, Produktinnovation und natürlich das Engagement für Nachhaltigkeit. Seit Februar 2025 steht er nun in der Spitze der European Outdoor Group, einer Organisation, die sich für die Interessen der Outdoor-Branche in Europa einsetzt. Von Christian möchten wir heute wissen, welche Herausforderungen und Chancen auf die Outdoor-Branche warten und wie sie sich auch in Zukunft treu bleibt. Ein Gespräch also über die Ursprünge, den Wandel und das Wachstum der Outdoor-Branche und natürlich auch die Verantwortung, die damit einhergeht. Los geht's. Herzlich willkommen, Christian.
Vielen Dank.
Stell dich doch mal eben kurz vor. Du kommst von Orthovox, wo du über 20 Jahre unter anderem auch als Geschäftsführer warst. Du bist selbst leidenschaftlicher Outdoor-Sportler, Christian. Wer bist du und was macht dich aus?
Ich bin ein leidenschaftlicher Europäer. Dazu bin ich geworden über verschiedene Stationen. Ich bin am Tegernsee aufgewachsen, geboren und aufgewachsen am schönen Tegernsee im Süden von Bayern. Kennt vielleicht der ein oder andere als eines der touristischen Highlights in Deutschland. Bin dort zur Schule gegangen am Gymnasium Tegernsee, bin jeden Morgen mit dem Schiff über den See gefahren, um dort dann aufs Gymnasium gehen zu können. Nach dem Gymnasium habe ich Sportökonomie studiert an der Universität Bayreuth. War einer der früheren Studienabgänger des Studiengangs. Und nach meinem Sportökonomiestudium hat es mich dann nach einem kurzen Umweg in die Outdoor-Branche gezogen. Ich bin wieder zurückgekehrt in meine Heimat, nach Kolbermoor in diesem Fall. Wohne hier seit 25 Jahren und war dann fast 25 Jahre lang bei Orthovox. Wie du gesagt hast, die letzten 13 Jahre als Geschäftsführer tätig. Und wenn man in den Bergen aufgewachsen ist, so wie ich, dann hat man natürlich auch gleich von Anfang an eine entsprechende Bindung zu den Bergen. Und das ist mir vielleicht in die Wiege gelegt worden, aber auch durch mein Elternhaus herausgebildet worden, dass wir möglichst viel draußen waren, dass wir viel unternommen haben, dass wir viele Wochenenden in den Bergen verbracht haben. Kaum, dass ich laufen konnte, musste ich schon mit meinen Geschwistern und Eltern in die Berge gehen. Und das hat sich bei mir sehr, sehr positiv eingeprägt.
Vielen Dank, Christian, für die Vorstellung. Also so diese Outdoor-Affinität schon seit Kindertagen sozusagen. Da schließt sich natürlich gleich an. Was ist es da? Was inspiriert dich so persönlich an der Outdoor-Welt und auch an der Outdoor-Branche? Was fasziniert dich da besonders?
Also mit Outdoor-Welt meinst du ja das, was uns umgibt, oder? Also unsere natürliche Umwelt. Und wie gesagt, ich bin schon von klein auf immer wieder rausgegangen, in die Berge gegangen. Jetzt nicht so was Extremes wie Speed-Bergsteigen oder Freiklettern oder wie auch immer, aber immer in den Alpen unterwegs und jede Auszeit, die man draußen verbringt oder jede Zeit generell, die man draußen verbringt, hat einfach einen ganz anderen Charakter als andere Zeiten. Und diese Verbindung zur Natur, die man spürt, wenn man draußen unterwegs ist. Dieses Erlebnis, diese anderen Töne, anderen Gerüche, dieses Gefühl, das dabei entsteht, dass man Teil dieser Natur ist, das ist wirklich immer wieder ein Grund, die eigenen Energien auch aufzuladen. Insbesondere, wenn man mal wieder stressige Zeiten hatte, dann ist das tatsächlich ein gutes Mittel, um seine Batterien wieder aufzuladen, wenn man tatsächlich rausgeht, sich bewegt, in der Natur draußen bewegt. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen war es für mich dann auch kein großer Schritt, zu sagen, ich will auch beruflich mit diesem Umfeld zu tun haben. Und die Outdoor-Branche an sich ist ja eine Branche, die meiner Meinung nach einzigartig ist. Nicht nur vom Thema her, sondern vor allen Dingen auch vom ganzen Umgang untereinander, von den Menschen, die dort in der Branche auch arbeiten. Da gibt es ganz viele herzliche Verbindungen innerhalb der Branche und man ist auf Augenhöhe unterwegs und sofort auf einer Wellenlänge. Das findet man, glaube ich, in nicht vielen anderen Branchen.
Also das würdest du so als USP unserer Branche beschreiben, oder? Dieses Kollektiv, das auf Augenhöhe, das Kooperative?
Das ist das eine, also dieses Kollektiv, diese gemeinsame Wellenlänge, die man so spürt, wenn man von den Bergen spricht, wenn man vom Draußensein einfach spricht, dann wird man sofort verstanden und man kann jederzeit in ein Gespräch sich verwickeln und tauscht sich aus und hat auch ein ähnliches Wertekonstrukt, sage ich mal. Ist jetzt nicht immer hundertprozentig gleich, aber schon durchaus sehr vergleichbare Werte, die da im Hintergrund liegen. Aber was noch ein USP für unsere Branche ist, ist das, was sie wirklich ausmacht, nämlich, dass unsere Branche die Menschen dabei unterstützt, diese Verbindung zur Natur zu erspüren, zu erfahren. Dadurch, dass wir die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, dass die Menschen dieses Gefühl der Einigkeit mit der Natur erleben können und sicher erleben können. Denn jedes schöne Bergerlebnis oder überhaupt draußen Erlebnis führt einfach dazu, dass diese Verbindung des Einzelnen zur Natur gestärkt wird. Und das ist für mich ein toller Anreiz zu sagen, lasst uns in der Outdoor-Branche daran arbeiten, diese Verbindung zwischen Mensch und Natur zu stärken.
Und das eben in deiner neuen Funktion als Geschäftsführer der European Outdoor Group seit Februar 2025. Welche Veränderungen in der Outdoor-Branche hast du so in den letzten zwei Jahrzehnten beobachtet?
Ja, ich war ja fast 25 Jahre lang bei Ortovox und habe da alles mitgemacht. Das Auf und Ab der Branche, das im Grunde ja auch nicht anders ist als in anderen Wirtschaftszweigen. Die Outdoor-Branche ist ein Wirtschaftszweig und dementsprechend natürlich auch den wirtschaftlichen Entwicklungen unterworfen, wie andere Industrien oder Branchen auch. Das heißt, es gibt mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Aber was hinzukommt, ist, dass sich der Charakter der Outdoor-Industrie in den letzten Jahren schon ein wenig verändert hat. Dahingehend, dass zu Beginn einfach ganz viele Firmen von den Idealisten gegründet worden sind, aufgebaut worden sind und es rein um die Ausübung der Tätigkeiten ging, ob jetzt Klettern oder Skifahren oder Surfen oder was auch immer. Und das Wirtschaftliche war da am Anfang zumindest immer noch im Hintergrund. Das hat sich, glaube ich, grundlegend geändert dadurch, dass die Branche an sich in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist und dadurch natürlich auch attraktiver für Investoren geworden ist. Und so haben sich mehrere Firmen mittlerweile ja auch zusammengetan zu größeren Firmen, Konglomeraten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch Investoren Einzug gehalten in die verschiedenen Marken. Und das hat die Zusammenarbeit schon auch etwas beeinflusst innerhalb der Branche.
Also einerseits dieses Wachstum und wie du beschreibst von den Überzeugungstätern am Anfang und wirklich diesen Hardcore-Outdoor-Liebhabern, ob es dann, wie du beschrieben hast, Surfen ist oder Running und so weiter und so fort, hin zu wirklich einer großen und wirtschaftsträchtigen Industrie auch, ne?
Genau, das ist auch immer wieder so für Nostalgiker manchmal ein Problem. Die guten alten Zeiten, wo es halt eben nur um das Produkt ging und ums Rausgehen ging und weniger um die Zahlen, um den wirtschaftlichen Erfolg. Und die Zeiten sind aber auch bei uns, haben sich da auch geändert. Und natürlich unterliegt unsere Branche den wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Und es kann nur funktionieren, wenn am Ende alles entsprechend profitabel gestaltet werden kann.
Aber hast du das Gefühl, dass dieser Spirit sozusagen der ersten Tage immer noch am Leben ist?
Absolut.
Trotz sozusagen der wirtschaftlichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen, die natürlich für uns, wie du beschrieben hast, genauso greifen wie für andere Branchen auch?
Der ist definitiv immer noch spürbar. Vielleicht nicht mehr so oft und nicht mehr so regelmäßig, aber er kommt mit Sicherheit immer wieder ans Licht und in den Vordergrund. Ganz, ganz klar, ganz definitiv kann man das sagen.
Mhm. Und hat die Branche auch so mit der Naturverbundenheit, geht ja auch viel Werteorientierung einher. Ist das auch etwas, was du als USP weiterhin der Branche anheften würdest, also als Eigenschaft sehen würdest?
Unbedingt. Das ist auch was ich in meiner Zeit bei Orthovox gelernt habe, dass es extrem wichtig ist, entsprechende Werte zu haben und entsprechend dieser Werte auch zu handeln. Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Firmen in der Outdoor-Branche, dass dieses Wertekonstrukt sich deutlich unterscheidet von anderen Industriezweigen. Und da bin ich mir sicher, dass das auch weiter so bleiben wird, weil das unter anderem eben auch eine Stärke der Outdoor-Branche ist. Denn ich glaube, in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben, kommt es umso mehr darauf an, eigene Werte zu haben und diese auch zu vertreten und danach zu handeln. Und deswegen, glaube ich, sind wir als Branche da auch ganz gut aufgestellt.
Ja, ich höre es ganz deutlich raus. Also dieses Einstehen für Werte in der Gesellschaft, das ist ein wichtiges Thema für dich, Christian. Beschreib das doch bitte nochmal, diese Wertorientierung der Outdoor-Branche und den gesellschaftlichen Beitrag, den wir leisten können. Was beinhaltet das alles für dich? Und was bewegt dich da?
Also ich denke, es gibt einige Firmen bei uns in der Outdoor-Branche, die ganz klar zeigen, dass es wirklich wichtig ist, sich zu engagieren für die Themen, die einem wichtig sind und die Werte, die einem wichtig sind, wenn es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, wie gerade aktuell, wo diese Werte ganz stark unter Druck geraten und gefährdet sind. Und da geht es nicht nur um die Natur und den Naturschutz, wenn es darum geht, Nationalparks wieder rückzubauen oder nicht mehr zu bedienen, wie gerade in den USA der Fall, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, wie es da weitergeht, sondern es geht vor allen Dingen um den Umgang untereinander, um das menschliche Zusammensein. Und da gab es ja bei uns auch in Deutschland in der letzten Zeit gerade vor der Wahl ganz fürchterliche Aussagen, die eigentlich zeigen, dass wir nicht in einer wirtschaftlichen Krise und nicht in einer Friedens- oder Kriegskrise uns befinden, sondern dass wir uns in einer Krise befinden, wo es darum geht, die menschlichen Werte aufrechtzuerhalten und zu verteidigen und dafür einzustehen und dafür zu sorgen, dass dieses menschliche Miteinander nicht verloren geht. Diese Empathie dem Mitmenschen gegenüber, dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft, der ganz stark davon lebt, dass wir eine diverse Gesellschaft sind. Wir als Menschen, wir leben nur dadurch, dass wir miteinander leben können. Und dieses Miteinander, da gibt es ganz viele Beispiele, wo Firmen der Outdoor-Branche sich auch dafür einsetzen. Und da sollten wir uns, jeder Einzelne, auch dafür einsetzen, dass dieses Miteinander nicht verloren geht durch irgendwelche anderen Strömungen, die bei uns gerade so passieren, sondern dass wir uns gegenseitig das Menschsein erhalten.
War das für dich auch so eine der großen Motivationspunkte, die Geschäftsführung der European Outdoor Group zu übernehmen?
Die Aufgabe, die kam so aus dem Blauen heraus, hatte zunächst mal nicht damit gerechnet, dass es diese Möglichkeit geben wird, aber aufgrund verschiedener Konstellationen, die dann zusammengekommen sind, hat sich diese Möglichkeit ergeben. Und es war für mich sofort ein großes Interesse da und großer Anreiz, diese Rolle zu übernehmen, weil ich da nicht nur mit einer Marke sozusagen arbeiten kann, sondern natürlich mit ganz vielen ganz prominenten, ganz wichtigen, ganz tollen Marken zusammenarbeiten kann und meinen Teil dazu beitragen kann, diese Marken auch bestmöglich zu unterstützen und diese ganze Branche auf einen guten Weg zu bringen. Und diese Möglichkeit, die fand ich toll und bin sehr froh und glücklich, dass ich dann auch entsprechend ausgewählt worden bin, die Rolle übernehmen zu dürfen.
Ja, sehr cool und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Dankeschön.
Auf den guten Weg zu bringen, ist so ein wichtiger Fokus für dich, hast du gerade gesagt. Welche Schwerpunkte möchtest du in deiner Amtszeit setzen?
Ja, los geht's da auf alle Fälle mal mit den Gesichtspunkten, die wir natürlich auch beachten müssen als Wirtschaftszweig. Also diese ganzen Turbulenzen, die gerade aktuell in der Politik und Gesellschaft ablaufen. Diese Auswirkungen auf die ganze Supply Chain, die Handelsbeziehungen untereinander, wenn es losgeht mit Handelskriegen und Zöllen hin und her und so weiter, dann ist das natürlich für unsere Branche auch nicht gut. Aber und deswegen wird ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Kontext der ganzen Gruppe, natürlich des ganzen Teams sein, dass wir versuchen, unsere Stimme besser hörbar zu machen, auch in der Politik. Wir als European Outdoor Group, wir sehen uns ja als die Stimme der Branche. Und diese Stimme, die ist in der Vergangenheit zu wenig erhoben worden und dementsprechend auch zu selten gehört worden, wenn es darum ging, in der Politik die Weichen zu stellen. Und das wird definitiv ein Schwerpunkt sein, dass wir versuchen, mit der Politik besser ins Gespräch zu kommen, um die Politik mehr darauf hinzuweisen, wie wertvoll und wichtig es ist, den Menschen den Zugang zur Natur weiterhin zu ermöglichen und bestmöglich zu unterstützen. Weil jeder Euro, der für Bewegung in der Natur ausgegeben wird, wird mehrfach zurückgezahlt in Form einer besseren, gesünderen Gesellschaft. Und diese Investitionen, die rechnen sich auf alle Fälle. Nur bisher gab es eigentlich keine Lobby für die Sport- und Outdoor-Industrie. Und das möchten wir gemeinsam mit anderen Verbänden versuchen zu verbessern. Und dann natürlich auch den Weg, den die ganze Branche schon eingeschlagen hat, auch weitergehen, trotz der Hürden und Hindernisse, die jetzt immer größer werden, wenn man sich so anschaut, was im Bereich Nachhaltigkeit gerade so diskutiert und besprochen wird, dann ist das definitiv eine Aufgabe, dass wir das Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Branche weiter hochhalten.
Ja, du sprichst das gerade an. Es gibt ja eine ganze, unter dem Dach des EU Green Deal, eine ganze Reihe an Gesetzgebungen, die eben auch für die Outdoor-Branche dann wirkt und relevant ist. Du hast auch gerade beschrieben, dass bestimmte Weichen gestellt werden müssen und dass die EOG dabei auch mit anderen Verbänden, wie zum Beispiel ein Bundesverband der Sportartikelindustrie, nehme ich an, die da auch mit unterstützen können. Hast du das Gefühl, dass der Wert von draußen sein und den Beitrag, den die Outdoor-Branche leisten kann, bislang noch nicht ausreichend von politischer Seite gesehen wird?
Definitiv. Und es gibt ja mittlerweile mehr und mehr wissenschaftliche Untersuchungen, die das ganz klar belegen, dass und Erhebungen über das Verhalten der Menschen, dass immer weniger Menschen sich ausreichend bewegen. Das ist hat sich über die letzten Jahre einfach sehr stark entwickelt. Und auch der Nachweis, dass Bewegung in der Natur nochmal ein besseres Ergebnis bringt, als einfach nur mal kurz rauszugehen in der Stadt. Also diese Bewegung in der Natur hat einen absoluten Mehrwert, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ist aber bisher in den politischen Entscheidungen viel zu kurz gekommen.
Wie kann man sich das dann so in der Praxis ganz konkret vorstellen? Seid ihr dann auch in Brüssel in verschiedenen Anhörungen mit dabei? Oder wie sieht das so dann im täglichen Doing? Wie sieht das dann aus?
In meiner Zeit beim Otterbox war ich auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes der deutschen Sportartikelindustrie. Und da gibt es eben auch seit 2-3 Jahren Bestrebungen, diese Beziehung zur Politik zu verbessern. Und deswegen gibt es da auch regelmäßige Gespräche mit den Mitgliedern des Bundestages, des Sportausschusses zum Beispiel, wo versucht wird, die Sachlage einfach darzustellen, wie der Status quo ist beim Thema Sport und Bewegung, aber auch, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsthemen voranzubringen. Denn eins ist auch klar, wenn die Natur weiter solche extremen Ereignisse erleiden muss, sage ich schon mal, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, entsprechend die Natur positiv nutzen zu können und diese positiven Erfahrungen sammeln zu können. Wenn ein Unwetter ist, dann sind die Erfahrungen natürlich nicht so positiv. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, die natürlichen Rahmenbedingungen zu erhalten und zu unterstützen. Und neben dem Bundestag ist natürlich auch die europäische Ebene ganz wichtig. Du hast gerade den Green Deal angesprochen. Da gibt es ganz viele gute Ansätze in verschiedenen Bereichen, die wir von der Industrie absolut begrüßen. Und da versuchen wir auch in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, mit der FESI, das ist der Europäische Verband der Sportartikelindustrie, die in Brüssel sitzen, da gemeinsam Kontakte herzustellen in die Politik, damit wir gemeinsam unsere Interessen dort auch vertreten können im Sinne der Gesellschaft. Das möchte ich immer wieder betonen, weil ich glaube, die Autoindustrie mit ihren Produkten und Dienstleistungen ist wirklich wichtig, kann ein wichtiger Player sein in der Gesellschaft, um positive Effekte in der Gesellschaft auch auszulösen.
Das heißt, einerseits die politische Arbeit, aber dann natürlich auch die Unterstützung der Mitgliedsunternehmen, die Teil der European Outdoor Group sind. Und wie könnt ihr ganz konkret die Unternehmen dabei unterstützen, auch nachhaltiger zu werden? Welche Formate, was habt ihr alles so im Angebot?
Wir bezeichnen uns nicht nur als die Stimme der Outdoor-Branche, sondern auch als die Plattform, um Zusammenarbeit zu fördern. Mhm. Und gerade im Thema Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass nicht jeder Einzelne sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass diese großen Themen, die wir alle haben in der Gesellschaft, dass die gemeinsam angepackt werden, wie zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn jeder Einzelne selber sich irgendwelche Normen und Wege und Prozesse ausdenkt, sondern je mehr sich daran beteiligen, desto besser wird dann das Endergebnis. Und so haben wir über die Jahre ein kleines Team gebildet bei der European Outdoor Group von 3 Mitarbeiterinnen, die sich ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern und unsere Mitglieder unterstützen bei verschiedensten Projekten. Ein erfolgreiches Projekt ist zum Beispiel das Thema SDEX, Sustainability Data Exchange, weil ganz viel beim Thema Nachhaltigkeit hängt natürlich auch zusammen mit der Kommunikation und Information über Produkte an den Verbraucher. Und diese Information läuft über den Fachhandel. Und da gab es auch immer wieder viele Schwierigkeiten und Missverständnisse und doppelte Aufwände, weil jeder irgendwie auch seine eigenen Informationen gesammelt und weitergegeben hat. Und das war so ein Leuchtturmprojekt, wo wir versucht haben, die Branche zusammenzubringen, damit die Prozesse einheitlicher werden, einfacher werden, damit möglichst viele daran teilnehmen können, damit möglichst viel letztendlich beim Handel und beim Endverbraucher dann auch ankommt an Informationen und die richtige Information auch ankommt über Labels, über Materialien und so weiter. Das ist nur ein Beispiel für ein Projekt und es gibt noch viele andere Projekte zum Thema Climate, also CO2-Reduktionen in der Lieferkette, in der Produktion. Und da arbeiten wir sehr, sehr gut auf dieser Ebene zusammen.
Ja, vielen Dank für die Darstellung dieser zwei ja, Initiativen oder Projekte, wo sich alle oder sehr viele Mitglieder der European Outdoor Group dann beteiligen. Wir selbst sind ja auch im SDEX-Projekt mit unterwegs und unterstützen das, weil wir eben diesen effizienten Datentransfer von Nachhaltigkeitsinformationen produktbezogen einfach fördern wollen und dass Teil der Produktstammdaten durch dieses Projekt verbessert werden kann. Ne? Und dann natürlich, klar, wie du angesprochen hast, Dekarbonisierung in der Lieferkette. Auch da die Kräfte zu bündeln und gemeinsam dort, wo Produktionen liegen, eben gemeinsam da den Fokus zu richten. Und gemeinsam kommt man eben weiter.
Genau, wir haben zum Beispiel einen Climate Accelerator Fund aufgelegt, bei dem Gelder gesammelt werden, von denen dann Projekte umgesetzt werden, die in der Lieferkette dafür sorgen, dass der CO2-Footprint einfach nach unten geht. Wir haben da an verschiedensten Standorten der Produktionen eben versucht, dort die CO2-Belastung runterzubringen, denn der CO2-Footprint der Produkte, der ist ja nicht durch den Transport der Produkte so schlecht, sondern es fängt ja schon während der Produktion an, wo das CO2 entsteht, und da müssen wir ansetzen. Und je mehr da in diesen Fund gemeinsam reinzahlen, desto besser können wir entsprechende Produkte auch umsetzen. Ein anderes Thema ist das Projekt Race to Zero, bei dem sich auch die IOG-Mitglieder dazu verpflichtet haben, an diesem Race to Zero teilzunehmen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen. Einer dieser Partner ist Science Based Targets, wo es darum geht, zunächst mal ganz klar zu analysieren, welchen Footprint hat denn jede einzelne Firma, und dann zu schauen über entsprechende Maßnahmen, die über den Prozess über die Jahre bis 2030 verfolgt werden, beobachtet werden und auch wieder justiert werden können, um tatsächlich das Ziel bis 2030 zu erreichen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber ich denke, auch ein entsprechendes Zeichen, das Notwendige zu tun. Denn ich glaube, da gibt es zumindest in unserer Welt keine Zweifel daran, dass das eines der entscheidenden Themen ist, unseren CO2-Footprint zu reduzieren. Und von daher bin ich froh, dass unsere Mitglieder den Weg mitgegangen sind und sich entsprechend dieser Initiative angeschlossen haben. Und wir werden das weiter verfolgen, wie unsere Fortschritte sind. Bin aber sehr hoffnungsfroh, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
Christian, du hast das Race to Zero angesprochen und 2030 als wichtige Zwischenzielmarke. Das heißt, sowohl auf der einen Seite Herausforderungen, höre ich daraus, die die Branche hat, aber eben auch vor allen Dingen der Fokus auch auf die Chancen, oder? Durch diese Projekte, die da in diese Richtung wirken.
Das ist ja das, was ich schon seit vielen Jahren so traurig finde, dass, und wir erleben ja da gerade wieder so einen kleinen, ein Zurück in die Vergangenheit in unserer aktuellen deutschen Politik, dass das Thema Nachhaltigkeit als Belastung gesehen wird und nicht als Chance gesehen wird, so wie du das gerade eben formuliert hast. Natürlich ist es eine Riesenchance für unsere Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne zu bringen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in der Gesellschaft so gesehen wird, dass Nachhaltigkeit keine Belastung ist, sondern dass es eine Chance ist für unsere aktuelle und zukünftige Gesellschaft. Das kommt mir leider aktuell in unserer Diskussion viel zu kurz.
Ja, vielen Dank. Das kann ich absolut mit unterschreiben, Christian. Wie bewertest du denn den aktuellen Fortschritt der Outdoor-Industrie in Sachen Nachhaltigkeit? Wie weit sind wir gekommen? Also es ist ja ein ongoing process, also eine Reise, die nicht zu Ende geht, sondern wir werden uns im Sinne der nachhaltigen Entwicklung hoffentlich immer weiter verbessern. Aber wie weit sind wir so schon gekommen? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Branchen.
Das ist natürlich schwer zu messen, ja, ob wir jetzt weiter sind als andere. Ich denke schon, dass wir ganz grundsätzlich ein ganz anderes Mindset haben und schon allein deswegen anders unterwegs sind als andere Branchen. Ich kann das jetzt leider nicht mit irgendwelchen Zahlen oder Fakten belegen, aber nur vom Eindruck her bin ich der Überzeugung, dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Branche ein permanentes Thema ist, an dem permanent gearbeitet wird. Und wie du richtig sagst, da gibt es kein Fertigsein, sondern das ist ein Prozess, der tagtäglich und idealerweise nicht nur in der Nachhaltigkeitsabteilung, sondern im ganzen Unternehmen gelebt wird. Das ist auch so eine Denkweise, die sich hartnäckig hält in anderen Industriezweigen. Ich stelle mir einen Nachhaltigkeitsmanager an und damit ist dann alles geregelt und der macht dann das Thema Nachhaltigkeit. So wird man nicht erfolgreich sein, sondern das Thema Nachhaltigkeit muss Einzug halten in der Kultur des Unternehmens und in der ganzen Organisation des Unternehmens, denn jeder Mitarbeitende ist natürlich jemand, der einwirken kann auf nachhaltige Arbeitsweise. Von daher, ja, würde ich mir wünschen, dass das Thema noch weitergeht. Aktuell ist es so, dass auch die, und da bin ich ganz offen und ehrlich, dass natürlich auch die Outdoor-Branche sich immer wieder sich vergewissert, wie denn so die allgemeine Lage ist, also die allgemeine Stimmungslage und die Verbraucherlage. Und da würden wir uns wünschen, dass der Fachhandel und die Endverbraucher das Thema Nachhaltigkeit auch noch stärker nachfragen. Wir hören immer wieder, dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsthemen aktuell gerade rückläufig ist. Es betrifft nicht nur Bio-Lebensmittel. Da hat man ja auch gehört in den Nachrichten, dass die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln seit der Corona-Zeit zurückgegangen ist, sondern auch allgemein das Thema Nachhaltigkeit hat so ein bisschen einen Durchhänger. Und insofern gibt es natürlich auch Überlegungen in der Industrie, sich zu fragen, naja, muss ich jetzt wirklich alles auf die Nachhaltigkeitskarte setzen oder sind gerade im Moment andere Prioritäten wichtiger? Und da müssen wir einfach schauen, dass wir dranbleiben und dass wir das Thema Nachhaltigkeit weiter hochhalten.
Welche Rolle kann, also du hast den Fachhandel angesprochen, weil er natürlich von Natur aus da sehr nah an Kundinnen und Kunden einfach dran ist, dass ihm dadurch natürlich eine besondere Aufgabe zuteil wird, um das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Wie kann da die Branche insgesamt noch vielleicht besser werden, um das Thema zu vermitteln? Weil teilweise ist Nachhaltigkeit ja auch sehr komplex.
Genau, und das ist auch eine Herzensanliegenheit von mir, dass wir als Industrieverband nicht nur unsere Marken als Partner ansehen, sondern dass wir vor allen Dingen auch den Fachhandel da integrieren möchten. Denn wir können nur gemeinsam es schaffen, unsere gemeinsamen Kunden in eine entsprechende Richtung zu bringen. Und von daher ist es mir auch ganz wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen Industrie und Marken und dem Fachhandel, dass wir die weiter ausbauen und stärken. Denn letztendlich, wenn es der Fachhandel nicht schafft, die überlegenen Produkteigenschaften, die in den Produkten der Automarken drin sind, an den Verbraucher zu kommunizieren, dann haben wir was falsch gemacht. Und deswegen bin ich da ein sehr großer Freund einer guten und engen Zusammenarbeit zwischen Marken und Fachhandel.
Und deshalb ja auch das von dir angesprochene SDEX-Projekt, das da eine ganz wichtige Schlüsselrolle doch auch einnimmt.
Genau, wir müssen uns einfach gegenseitig unterstützen, so gut wie das geht, um unsere gemeinsamen Ziele voranzubringen.
Also auch von dir einfach einerseits natürlich die Unterstützung, die ihr bietet, aber irgendwo auch eine Erwartungshaltung, oder? An die Marken und an die Hersteller noch enger zu kooperieren.
Eine Erwartungshaltung, aber eben auch einen Appell an alle Beteiligten, dass es dafür auch die entsprechende Offenheit braucht und das gegenseitige Vertrauen, dass wir gemeinsam die gleichen Ziele verfolgen und das gemeinsam auch besser geht. Und da gibt es auch ein tolles Projekt, das mittlerweile eben auch bei der IOG gelandet ist, von Händlern gegründet, das Outdoor Retailer Climate Commitment. Ein kleiner Kreis von Händlern, die sich zusammengetan haben, um auch auf der Fachhandelsseite sich zu überlegen, was können wir denn als Fachhandel machen, um das Thema CO2-Reduktion besser in den Griff zu kriegen. Und da unterstützen wir von der IOG natürlich auch gerne.
Ich will nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, Nachhaltigkeit muss unbedingt in die Kern Geschäftsprozesse mit integriert werden. Lass uns nochmal über diesen Business Case for Sustainability nochmal sprechen. Also was vielleicht so auch nochmal ein Appell in Richtung Unternehmen, das kann jetzt auch außerhalb der Outdoor-Branche sein, die sich vielleicht noch ein bisschen schwer tun. Du hast es beschrieben, die schaffen vielleicht eine Nachhaltigkeitsposition, vielleicht im Marketing, um es zu kommunizieren oder vielleicht auch, um das Thema so ein bisschen von der Backe zu haben oder so. Was würdest du diesen Unternehmen zurufen?
Dass am allerwichtigsten die Firmenkultur ist. Und in der Firmenkultur muss auch das Thema Nachhaltigkeit entsprechend verankert sein. Und es gibt ja ganz viele Diskussionen über die neue Gesetzgebung, die aus der EU kommt, die ganz viel Aufwand bedeutet, weil diese ganzen Reporting-Pflichten natürlich auch jemand erledigen muss, jemand machen muss. Und in dem Zusammenhang habe ich so eine Aussage gehört, naja, da überfordern wir die kleinen Unternehmen und den Mittelstand, weil das kann der Nachhaltigkeitsmanager, kann das ja alles gar nicht mehr leisten. Mhm. Und das ist für mich so eine Einengung dieses Bereiches Nachhaltigkeit. Es geht eben nicht nur darum zu berichten, sondern es geht darum, wie wir als Unternehmen agieren, wie wir uns verhalten, wie wir gerade in der Lieferkette tatsächlich agieren und was wir für Effekte damit auslösen. Und darüber kann dann berichtet und muss dann berichtet werden. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass Nachhaltigkeitsmanager natürlich eine wichtige Rolle haben, aber sie können niemals alleine verantwortlich sein für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Denn die Nachhaltigkeit, die in Anführungsstrichen, die passiert ja tagtäglich in allen Unternehmensbereichen und nicht nur in der CSR-Abteilung. Mhm. Und wenn dieses Verständnis in den Teams nicht da ist, weil es in der Kultur gar nicht angelegt ist, dann wird es natürlich schwer für jeden Nachhaltigkeitsmanager, da irgendwas umzusetzen, weil der immer von vorne anfangen muss und natürlich darauf angewiesen ist, dass die nachhaltigen Aktivitäten im Einkauf, im Verkauf, im Marketing und so weiter, dass das alle Mitarbeiter in der Organisation auch entsprechend leben und umsetzen.
Und würdest du unterstützen, dass das eine wirklich gute Integration des Themas Nachhaltigkeit in die Geschäftsprozesse das Unternehmen resilienter und zukunftsfähiger macht?
Absolut. Weil ich glaube, wir sind da erst im Anfang der Regularien, die auf uns zukommen werden. Ich denke, da werden die Schrauben, denke und hoffe, dass da noch weitere Anforderungen kommen, die ein anderes Wirtschaften in der Zukunft auslösen werden. Denn da müssen wir ja hinkommen. Wir müssen ja mal ehrlich zu uns sein und sagen, so wie wir die letzten Jahre gewirtschaftet haben, dadurch haben wir uns in diese Situation gebracht, in der wir gerade sind. Das heißt, wir können nicht mehr so weiter wirtschaften. Das heißt, wir müssen einfach grundlegend uns überlegen, wie wir unsere wirtschaftliche Tätigkeit verändern können, wie wir unser Konsumverhalten verändern können, um eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen erhalten zu können. Und je mehr und besser sich Firmen mit diesem anderen Wirtschaften auseinandersetzen, desto resilienter werden diese Firmen und desto nachhaltiger und im Sinne von überlebensfähiger werden auch diese Firmen.
Du hast es angesprochen, es gibt viel Gesetzgebung. Es wird zukünftig sehr wahrscheinlich auch noch weitere Gesetzgebungen in Sachen Nachhaltigkeit geben, auch wenn wir natürlich jetzt gerade so in der aktuellen Phase auch so eine kleine Delle oder erleben, wo andere Themen eine höhere Priorität erfahren. Du siehst ja, bist ja ein Befürworter dieser Gesetzgebung. Gibt es aber auch, und du hast die Stimmen aber auch beschrieben, die da auch den Aufwand beschreiben. Liegt die Wahrheit da vielleicht irgendwo auch so in der Mitte oder wie ist so deine Sicht auf diese Dinge?
Vielleicht nicht ganz in der Mitte, sondern schon eher auf der Seite, dass wir, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass wir definitiv Regulatorien brauchen. Und da bin ich wieder bei der Aussage, wir können nicht so weitermachen wie früher und diese ganzen Selbstverpflichtungen der Industrie, die sind, es ist ja nie was geworden, ja, wenn man ehrlich ist. dann ist das niemals eingehalten worden, was da immer versprochen worden ist. Und deswegen braucht es Regularien schon allein deswegen, um ein sogenanntes gemeinsames Playing Field herzustellen. Denn es ist ja langfristig auch unfair den Firmen gegenüber, die nachhaltig arbeiten, wenn andere das nicht tun und nicht müssen und dadurch vielleicht viel kostengünstiger unterwegs sind. Also es ist auch für den fairen Umgang meiner Meinung nach definitiv wichtig, dass es klare Regularien gibt. Und da kann man natürlich auch übers Ziel hinausschießen. Und ich glaube, das ist auch passiert. Und deswegen auch gab es auch berechtigte Kritik an den verschiedensten Gesetzen, die da vorgestellt worden sind. Insbesondere für kleinere Unternehmen war das natürlich waren das größere Hürden. Aber das, was wir jetzt aktuell sehen mit der neuen Omnibus-Regel, die aus Brüssel kommt, habe ich schon auch die Befürchtung, dass das Rad jetzt wieder zu stark zurückgedreht wird aufgrund der allgemeinen politischen Lage. Und das müssen wir jetzt weiter beobachten, wie konkret da die Ausführungen sind, wie es weitergehen wird mit den entsprechenden Gesetzesvorlagen. Aber ich bin trotz dieser Delle, wie du gesagt hast, schon davon überzeugt, dass es auch in Zukunft dementsprechende Regularien braucht und auch geben wird.
Ja, weil letztendlich auch wir hatten das am Anfang unseres Gesprächs, war ja die Umweltprobleme, die es gibt, die Ressourcenknappheit, diese Themen werden nicht weichen, sondern die werden sich in ihrer Problematik und auch Dramatik ja weiter verschärfen. Und insofern ist da ein unheimlicher Transformationsdruck.
Absolut. Und wie schon gesagt, wir müssen unsere Wirtschaft verändern und ein ganz großes Thema in diesem Kontext ist natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Wenn die Ressourcen auch nicht mehr zur Verfügung sind in Zukunft, dann gibt es keine andere Möglichkeit zu wirtschaften, mit den bereits vorhandenen eingesetzten Ressourcen weiterzuarbeiten. Und da werden wir zwangsläufig darauf hinsteuern und deswegen ist jeder Schritt, den wir jetzt machen, wertvoll für den zukünftigen Erfolg.
Darf die Outdoor-Branche aus deiner Sicht gerne auch ein bisschen größer denken, also wirklich als Lösungsanbieter, weil es geht ja auch wirklich um einen nachhaltigeren Lebensstil, den wir eben in anderen Bereichen, sagen wir mal, Entwicklungen ja auch feststellen, die nicht sehr naturnah, so drücke ich es jetzt mal aus, funktionieren.
Da sprichst du jetzt einen Punkt an, der bei mir ganz tief verwurzelt ist in meiner Überzeugung, nämlich ich gehe davon aus, dass Menschen, die regelmäßig sich in der Natur bewegen und diese positiven Erfahrungen in und mit der Natur haben, dass die auch eine größere Motivation haben, sich anders zu verhalten, sich mehr für ein nachhaltiges Leben einsetzen, für einen nachhaltigeren Lebensstil einsetzen und zu haben sind. Und deswegen ist es, finde ich, es wichtig, ganz viele Menschen rauszubringen aus der Stadt und ihnen diese positiven Erlebnisse zu ermöglichen. Denn das wäre mein Wunsch, dass die Outdoor-Industrie dazu beiträgt, dass es so einen Bewusstseinswandel gibt in der Gesellschaft, dass wir ein bisschen wegkommen aus dieser materialistischen Welt, in der wir uns seit Jahrzehnten befinden, wo am Ende nur der schnöde Mammon zählt und andere persönliche, menschliche, soziale Werte in den Hintergrund gerückt worden sind, weil jeder Einzelne irgendwie nur materialistische Zielvorstellungen hat. Und zum Beispiel das Verhalten beim Thema Bekleidung ist so ein ganz großes Thema. Wir wissen alle, dass ganz viel Bekleidung im Müll, auf dem Müll landet und dass das ein Riesenproblem ist für unsere ganze Gesellschaft. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Kleidungsstücke jeder Einzelne im Kleiderschrank hat, dann ist es einfach nicht mehr tragbar, dass wir auf so eine Art und Weise unterwegs sind. Und auch hier kann die Outdoor-Industrie dazu beitragen, diesen Bewusstseinswandel zu unterstützen. Das machen ja auch mittlerweile auch schon ganz viele Marken. Auch Globetrotter ist ja da ganz vorne mit dabei, dass eben Secondhand-Bekleidung angeboten wird, dass eben nicht jede Woche ein neues Teil gekauft werden muss, sondern dass man darauf achtet, qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen, die langlebig sind, die man möglichst lange einsetzen kann, die man immer wieder reparieren kann, die man zu einer zweiten Verwendung führen kann. Und diese Bewusstseinsänderung, da können wir als Branche einen ganz großen Beitrag dazu leisten und vorneweg gehen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir die Branche sind, die ein Beispiel abgibt für andere Branchen, wie man Wirtschaft neu denken kann.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, also ein perfektes Plädoyer für den Abschluss dieser Episode, weil ich hatte mir hier als wirklich letzte Frage noch notiert, was wünschst du dir für die Zukunft der Outdoor-Branche? Aber das ist ja, hast du gerade von dir aus ja direkt beantwortet. Ich glaube, wir können wirklich sehr positiv in die Zukunft gucken. Und was mir mit mir noch so haften geblieben ist, dass du gesagt hast, wir sollten Nachhaltigkeit als Chance begreifen. Als wirklich positive Möglichkeit, eine gute Entwicklung in die Zukunft zu nehmen. Und die Outdoor-Branche hat, wie du sagst, so viele Möglichkeiten in diese Richtung. Ist prädestiniert eigentlich dafür, oder?
Absolut. Und ich würde gerne noch einen Wunsch hinzufügen, nämlich das, was ich für die Outdoor-Branche mir wünsche, würde ich mir auch für die ganze Gesellschaft und auch für andere Industriebranchen wünschen, nämlich dass der Wert der Zusammenarbeit größer wird. Nämlich nicht mehr dieses Ellbogen ausfahren und schauen, dass ich als Alleiniger möglichst viel Profit rausarbeiten kann, sondern immer das Denken an die Gemeinschaft, an das Gemeinwohl der gesamten Gesellschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass dieser Wert der Zusammenarbeit, des Zusammenhalts, dass der bei uns in der Branche wieder stärker wird, aber auch in der ganzen Gesellschaft wieder stärkere Ausprägung findet und es zu einer besseren Zusammenarbeit kommt.
Ja, und da schließt sich der Kreis, glaube ich, zu dem Anfang dieser Episode. Das ist ein wichtiger Kern und USP. Wir haben darüber gesprochen, der Outdoor-Branche, und lass uns dann gemeinsam zusehen, dass wir den neu und weiter entfachen für die Outdoor-Branche, damit die alle Beteiligten dann eben auch davon gemeinsam profitieren können. Also, die normale Outdoor-Messe, oder so wie wir sie kennen, findet in diesem Jahr nicht statt. Aber dafür gibt es einen Ersatz. Christian, erzähl, was ist der Plan?
Ja, normalerweise findet im Monat Mai traditionell die große Outdoor-Messe statt, in der sich eben die Outdoor-Marken präsentieren, dem Fachhandel gegenüber. Dieses Jahr haben wir die Messe mal pausieren lassen und werden dann nächstes Jahr wieder einsteigen in das Messegeschäft. Wir wollten aber diese Zeit trotzdem zur Verfügung stellen für unsere Mitglieder, nicht nur für unsere Mitglieder, sondern ganz generell für die ganze Branche, dass wir uns treffen und das Thema Nachhaltigkeit besprechen und uns austauschen, den Geist der Zusammenarbeit leben und zusammenkommen, interessante Vorträge, Beiträge hören zu Themen wie Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und Compliance. Und dazu werden wir viele interessante Gesprächspartner haben. Und ich würde mich freuen, dass wenn möglichst viele Teilnehmer bei unserem Outdoor Impact Summit vom 19. bis 20. Mai in München auf dem Messegelände dabei sein werden, weil ich glaube, dass wir alle gemeinsam dieses Thema einfach hochhalten müssen und das nicht passieren lassen wollen. Und deswegen machen wir dieses Angebot, dass wir diesen Summit organisieren, um zusammenzukommen, uns auszutauschen und uns gegenseitig zu unterstützen.
Brutal starkes Signal, eben auch dieser starke Fokus auf Nachhaltigkeit dann.
Genau.
Ein herzliches Dankeschön an dich, Christian, für deine Offenheit, deine klaren Worte und die hoffnungsvolle Ausrichtung.
Ja, vielen Dank an dich, Fabian, und wünsche euch alles Gute.
Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war unsere Episode mit Christian Schneidermeier, neuer Geschäftsführer der European Outdoor Group. Bis bald, bleibt gesund und inspiriert.